Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Der Abend im Deutschlandfunk weiter mit Matthias Frieber. Mikrofon jetzt bis 20 Uhr. Hier bei uns der Sport im Mittelpunkt. Nicht nur die Politik sucht Wege aus der Krise, auch im Fußball diskutiert man Möglichkeiten, wann und wie man den Spielbetrieb wieder starten kann. Wir sprechen gleich ausführlich. Das einzige Großereignis im Sport, das noch immer für diesen Sommer angesetzt ist, ist die Tour de France. Noch halten die Organisatoren daran fest. In dieser Sendung ein Interview mit Radprofi Nils Polit. Was bedeutet Corona? Was heißt die Verschiebung der Olympischen Spiele für die Situation der Trainerinnen und Trainer, deren Verträge häufig an den Olympiazyklus geknüpft sind? Unsere Autorin Andrea Schildke berichtet gleich darüber. Und am Ende dieser Sendung fragen wir am Ostersonntag, wie Sport, Seele und Gesundheit zusammenhängen. Um ein Jahr verlegt hat die UEFA die Fußball-Europameisterschaft, die im Sommer geplant war. Die Corona-Pandemie machte eine Ausrichtung unmöglich. Ausgerechnet die EM, die ganz anders sein soll als alle anderen, ausgerichtet in 12 Ländern in 12 verschiedenen Städten. Für den neuen Termin, Juni und Juli 2021, sind aber noch nicht alle Stadien sicher, berichtet Khaled Nahar.
Bei mindestens der Hälfte aller Stadien gibt es Bedenken oder es müssen noch Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, damit das kontinentale Fußballturnier im kommenden Sommer über die Bühne gehen kann. In Italiens Hauptstadt Rom, eigentlich Ort des Eröffnungsspiels, und im spanischen Bilbao bestehen Sorgen, ob bis zum kommenden Sommer die Situation gut genug sein kann, um Spiele sicher auszutragen. Die Nachrichtenagentur PA zitiert den nationalen Verband zwar, es sei kein Problem. Eine Stellungnahme der Stadt Bilbao gibt es bisher aber nicht. Hinzu kommen Terminkollisionen bei 4 weiteren der 12 Stadien. Im Londoner Wembley-Stadion, geplanter Ort für Halbfinale und Finale, sowie in den Arenen von Amsterdam, Glasgow und Dublin sind andere Veranstaltungen geplant und die Stadien eigentlich belegt. Die Daily Mail berichtet von geplanten, wirtschaftlich lukrativen Konzerten. Ob man sich auf eine Verlegung der Veranstaltungen einigen könnte, ist zurzeit noch unklar. Noch nicht endgültig geäußert hat sich auch München. Der DPA teilt das Sportreferat der Stadt nur mit, das weitere Vorgehen werde in der Stadt geprüft. Hier sollen unter anderem die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft stattfinden, darunter die Duelle gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal. Dass München aber auf die Spiele verzichtet, dann 3 Jahre vor der Heim-EM, ist aber sehr unwahrscheinlich. Weiter euphorisch ist man dagegen in Kopenhagen. Dort soll im kommenden Sommer auch der Start der Tour de France stattfinden. Man freue sich auf einen riesigen Sportsommer, teilte der Oberbürgermeister mit. Auch Bukarest und Budapest stehen nach Medienberichten weiter zur Ausrichtung der EM. Genauso wie Aserbaidschans Hauptstadt Baku, die als erste Stadt in Asien Europameisterschaftsspiele ausrichten will. Sicher dabei ist auch St. Petersburg. Das bestätigte noch einmal der dortige Organisationschef Alexei Sorokin, der schon das WM-Organisationskomitee geleitet hatte. Sorokin bekräftigte in den letzten Wochen auch mehrfach, dass Russland mit weiteren Ausrichterstädten einspringen könnte, sollte es zu Ausfällen kommen. Offiziell ist von der Europäischen Fußballunion UEFA dazu bisher noch nichts zu hören. Bis jetzt hält man bei der UEFA sowohl am Konzept des paneuropäischen Turniers als auch an den geplanten Ausrichterstädten und Terminen fest. Weitere Ankündigungen sollen zu gegebener Zeit erfolgen, wie es heißt.
Khaled Nahar hier bei uns im Deutschlandfunk. Wie viel also von dieser EM übrig bleibt, das wissen wir erst in den nächsten Monaten. Wie viel bleibt vom Fußball insgesamt? Auch darüber wird viel diskutiert in diesen Tagen. Nicht selten liest man Dinge wie, der Fußball wird ein anderer sein oder es wird eine Neuordnung des Systems Fußball geben. Einer, der solche Aussagen ein wenig skeptisch sieht, ist der Journalist und Buchautor Ronald Reng, der mir jetzt zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Reng.
Hallo, guten Abend.
Warum haben Sie daran Zweifel an diesen Sätzen, dass die Neuordnung des Systems Fußball vor der Tür steht?
Naja, wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen, aber wir können in die Vergangenheit schauen. Und wann immer es ähnliche Krisen gab in der Welt, dann hat sich so viel nicht verändert. Also fangen wir mal an mit einer Pandemie. Das war 1957, glaube ich, die letzte, die asiatische Grippe, wo weltweit 2 Millionen Menschen starben. Und da haben auch durchaus die Betriebe runterfahren müssen danach, weil sie einfach gar nicht mehr genug Beschäftigte hatten. Und da gab es auch Fußballvereine, die mit viele Spieler ausgefallen sind und die finanzielle Probleme hatten. Aber da wurde weitergespielt. Und wenn wir in die nähere Zeit zurückblicken, 2001, ich glaube, haben wir alle gedacht, jetzt wird die Welt ganz anders, als die Twin Towers in New York explodierten, die islamische Terroristen Flugzeuge reingelenkt haben. Die Sicherheitsstandards sind im Detail verschärft worden, das kriegen wir gar nicht mehr mit. Die Jungen erinnern sich gar nicht mehr, dass man mal vor 20 Jahren noch mit einer Wasserflasche ins Flugzeug steigen durfte. Solche Details verändern sich. Aber das Leben hat doch danach eigentlich wieder im Großen und Ganzen so ist weitergegangen, wie es vorher war. Und das, denke ich, ist berühmtes Fußballzitat Stand jetzt, wo wir ja auch sehen können, dass sich die Pandemie abflacht. Also wir darauf hoffen können, dass wir irgendwann in dem nächsten Jahr dann doch wieder zu einer Art Normalität zurückfinden werden. Da wird es auch kleine Veränderungen geben, die ich jetzt als Nicht-Zukunftsforscher nicht voraussehen kann. Aber der Fußball im Großen und Ganzen wird so weiter funktionieren, wie er vorher war.
Trotzdem wird ja viel auch über wirtschaftliche Auswirkungen debattiert, auch über mögliche Insolvenzen von Vereinen. Wird man nicht trotzdem am Ende merken, dass manches im Fußballgeschäft eine Blase ist, die dann vielleicht doch platzt?
Also dieses Gefühl, dass der Fußball eine Blase gebildet hat, dass er immer mehr Geld verlangt und dass gar nicht das Interesse schwindet. Dieses Gefühl haben wir schon länger in Deutschland. Aber auch da würde ich doch bitten, mal global das Ganze zu sehen. Und weltweit ist der Fußball immer noch eine gefestigte Wachstumsbranche. Also das Interesse der Menschen in neue Märkten, hässliches Wort aus der Finanzsprache, aus der Wirtschaftssprache. Es gibt neue Märkte in Australien, in USA, in Afrika. Da wollen die Leute auch endlich auf ihrem Handy, das sie haben, auch wenn sie nicht viel Geld haben, die Premier League-Spiele sehen, vielleicht sogar die Bundesliga-Spiele sehen. Also das Interesse am Fußball ist wirklich noch auf einem Fundament gewachsen in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt ja hier nicht eine Krise des Fußballs gelebt, dass sich die Leute jetzt plötzlich vom Fußball abwenden, weil sie merken, oha, ganz viele Spiele sind verschoben, Spieler sind bestochen, sind gedopt. Das wäre eine ganz andere Krise, die wirklich am Fundament des Fußballs rütteln würde. Hier erleben wir aber doch eine Krise, ja, eine gesundheitliche Krise, die alle Branchen betrifft. Und ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario, das sind wir wieder beim Zukunftsforscher, ist doch, dass die Leute in einem Jahr oder sowas Hunger haben nach diesem Leben, wo sie sich wieder frei bewegen können, wo sie wieder tun und lassen können, was sie wollen. Und dass da dieses ins Fußballstadion gehen, Teil einer Gemeinschaft sein, bei vielen ganz vorne stehen wird.
Da sind wir schon bei einem spannenden Thema. Es wird ja gerade hier in Deutschland auch über Geisterspiele und die baldige Rückkehr der Liga debattiert. Ist das sozusagen ein bisschen auch, salopp gesagt, Opium fürs Volk, dass man wenigstens in diesen Zeiten der sozialen Distanz Fußball im Fernsehen präsentiert? Sie beobachten ja viele Ligen in Europa. Wie wird denn das im Kontinent insgesamt diskutiert?
Also ich glaube, das ist eher im Moment der Wunsch, auf Teufel komm raus, weiterzuspielen, ist eher der Wunsch, einfach finanziell nicht abzusacken, die Fernsehgelder einnehmen zu können und damit seine Rechnungen und seine Gehälter weiter bezahlen können. Das ist der Wunsch der Fußballvereine, der ist auch legitim. Also wir überhöhen ja immer den Fußball moralisch und der muss sich auch moralisch immer bei uns viel integrer soll der sich benehmen als jetzt die Autoindustrie oder der Kugellagerhersteller. Ne? Aber der, nichts anderes, der Fußball ist auch ein Geschäft, betrachtet aus der Sicht der Fußballvereine und die wollen einfach ihr Geld wieder haben. Die in den anderen Ländern, ja, ich habe jetzt in den letzten 20 Jahren in Spanien, in England und jetzt in Italien gelebt, in anderen großen Fußballländern, da muss man einfach sagen, diese Länder sind viel gravierender betroffen als Deutschland, was die Todeszahlen angeht von dieser Coronavirus-Krise. Und deswegen ist der Fußball gerade in Italien und in Spanien ja, einfach auch aus nüchternen Gründen viel weiter nach hinten gerückt, weil man weiß, also anders als in Deutschland in den nächsten 2, 3 Wochen, 4 Wochen, das ist nicht realistisch, dass hier wieder gespielt wird. Man redet hier von einer Rückkehr im besten Fall in die leeren Stadien, wo dann Fußballspiele stattfinden, Ende Mai. Und deswegen ist das alles noch ein bisschen weiter weg. Aber der Mechanismus ist natürlich derselbe. Ist auch derselbe, wie gesagt, wie bei der Kugellagerfirma. Die Fußballvereine wollen, so schnell es geht, natürlich ihrem Broterwerb weiter fortgehen. Und ich glaube aber in Deutschland, nach anfänglichen Problemen der Fußballvereine, die Situation zu erkennen und die Schwere der Situation zu erkennen, haben sich ja doch alle irgendwie auch dem Diktat der Virologen und der Politik unterworfen. Und das ist in Deutschland, glaube ich, nicht vertretbar. Und das wird auch von den Fußballvereinen nicht gefordert werden, dass der Fußball vorher anfängt zu spielen, als, sagen wir mal jetzt, VW wieder die Produktion hochfährt, bis das normale Leben wieder langsam zurückkehrt.
Herr Ring, ein Wort, das viel diskutiert wird in diesen Zeiten, ist ja Solidarität. In England gab es Ärger drum, weil die Profis nicht auf einen Teil ihres Gehalts verzichten wollten. Ist das einfach, damit sind wir fast schon wieder beim Anfang des Gesprächs, im Fußballgeschäft ein Fremdwort, Solidarität?
Ja. Ich wechsle das Jein zum Ja, weil Fußball ist natürlich extremer Wettkampfsport. Und andererseits brauchen die Vereine sich gegeneinander, anders als die Autofirmen. VW braucht wahrscheinlich Daimler jetzt nicht. Die wären froh, wenn sie den Konkurrenten loswerden. Im Fußball braucht man immer einen Gegner, um spielen zu können. Das verbindet so ein bisschen, aber natürlich sind das extreme Wettkämpfer untereinander, die Vereine. Aber die Solidarität der Spieler oder sagen wir mal, das Positive formuliert, das Gespür, dass sie doch sehr gut verdienen, dass sie privilegiert sind, davon was abgeben müssen, negativ formuliert, der moralische Druck, dass sie doch was abgeben müssen, der ist schon bei den Spielern zu überwiegendsten Teilen angekommen. Und das Phänomen, dass die englischen Spieler sich erstmal gegen Gehaltskürzungen gewehrt haben, ist einfach auch ein sachliches, dass die Spielergewerkschaft in England enorm stark ist und die zu den Spielern gesagt hat, hier wird kein Spieler individuell einfach jetzt auf ein Gehalt verzichten, wir handeln das für euch aus. Also da war der Druck da sozusagen als Gruppe zu agieren und man sieht ja daran, dass viele Spieler in England da durchaus vom schlechten Gewissen geplagt wurden und gesagt haben, okay, aber irgendwie haben wir ja schon auch die moralischen Ansprüche, wir wollen helfen und die haben jetzt ja auch einen Hilfsfonds gegründet, der den NHS, den National Health Service, den nationalen Gesundheitsservice unterstützen soll. Players Together heißt der. Der wurde gegründet vom Kapitän des FC Liverpool und dem Kapitän von Manchester United. Also die Solidarität der Fußballer mit der Gesellschaft, die sehe ich eigentlich schon. Die Solidarität untereinander wird immer brüchig bleiben.
Ronald Reng, Journalist und Buchautor hier bei uns im Deutschlandfunk. Danke für Ihre Zeit heute Abend.
Vielen Dank. Alles Gute Ihnen.
Ganz konkret wird in den kommenden Wochen aber zumindest hier in Deutschland darüber debattiert, wann und wie wieder gespielt werden kann. Wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtet, soll es ganz konkret neue Bestimmungen auch für die Arbeit der Schiedsrichter geben. Weniger Reisen, regelmäßige Virustests und Maskenpflicht im Videokeller. Dazu begrüße ich jetzt Alex Feuerherd bei mir in der Leitung, bekannt durch den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben und selbst Ausbilder von Schiedsrichtern. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Friebe.
Sehen Sie in diesen Maßnahmen, in diesen Bestimmungen auch einen konkreten Schritt dahin, bald wieder Bundesliga zu spielen?
Das könnte man sicherlich so interpretieren. Klar ist aber auch, wenn man sich Gedanken darüber macht, wann dieser Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, dann muss man das natürlich im Vorhinein planen. Und dann muss man auch die Schiedsrichter und deren sportliche Leitung involvieren. Muss man ihnen sprechen, muss ihnen sagen, wir haben möglicherweise die Chance, ab Anfang Mai, Mitte Mai wieder damit anzufangen. Und dann müssen sich auch da die sportlichen Leiter Gedanken darüber machen, wie das Ganze konkret aussehen soll. Also man könnte da einen Hinweis sehen, aber sie wären auch tatsächlich schlecht beraten, wenn sie sich diese Gedanken nicht machen würden.
Wir können ja mal ganz konkret in diese Bestimmungen reinschauen. Zu den 6 Punkten gehört unter anderem ein Übernachtungsverbot, also weniger Reisen, kürzere Reisen. Schiedsrichter aus dem gleichen Bundesland könnten dann, was bisher nicht möglich war, Spiele der Vereine pfeifen. Ist das ein Problem eigentlich so aus Wettbewerbsgründen?
Ach, das würde ich deutlich entspannter sehen. Es ist schon sehr, sehr lange so, dass es bei den Schiedsrichtern heißt, in der Bundesliga, man darf keine Mannschaft pfeifen, ganz konkret aus dem eigenen Verbandsgebiet. Das heißt also beispielsweise Felix Brüch, der dem Bayerischen Fußballverband angehört und in München lebt, darf nicht den FC Bayern pfeifen, aber Dennis Aitekin beispielsweise auch nicht, weil der auch zum Landesverband Bayern gehört, allerdings ganz woanders lebt, nämlich in Franken. Das liegt ja doch in einiger Entfernung von München. Sascha Stegemann könnte nicht Leverkusen oder den 1. FC Köln pfeifen, weil er dem Fußballverband Mittelrhein angehört und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, man kürzt das Ganze sozusagen auch räumlich, also geografisch ein bisschen ab und lässt Schiedsrichter Spiele pfeifen von Mannschaften, von Vereinen, von Clubs, die sich in ihrem eigenen Verbandsgebiet befinden, sehe ich darin eigentlich ehrlich gesagt kein Problem. Für mich ist das schon seit einer ganzen Weile ein Anachronismus, den man in anderen Sportarten teilweise auch gar nicht kennt. Ich möchte nur einfach ein konkretes Beispiel aus dem Eishockey nennen, aus dem Jahr 2014, Olympisches Finale. Damals Kanada und Schweden haben sich gegenübergestanden, die Kanadier mit 3:0 gewonnen. Es gibt ja 4 Schiedsrichter im Eishockey, davon waren 3 Kanadier und ein in Kanada lebender US-Amerikaner. Niemand hat das interessiert, niemand hat sich daran gestört, auch die Schweden nicht, weder vor dem Spiel noch danach hat es irgendwelche Proteste gegeben. Es war vollkommen selbstverständlich, dass die Schiedsrichter da ihrem Job nachgehen, dass sie ihn absolut professionell versehen. Und ich bin mir absolut sicher, das wäre in der Bundesliga auch der Fall. Also wenn jetzt Felix Brüch, um beim Beispiel zu bleiben, Bayern München pfeifen würde oder Dennis Aitekin, dann fände ich das völlig unproblematisch.
Eine der Maßnahmen ist auch, dass im Videozentrum in Köln Trennwände aufgebaut werden sollen und die Videoassistenten dann Mundschutz tragen sollen. In der Zeit vor Corona haben wir ja auch viel über den Videoassistenten diskutiert. Würde die Kommunikation auch nicht unbedingt leichter machen, oder?
Das würde die Kommunikation vielleicht nicht unbedingt leichter machen, ist aber möglicherweise notwendig, denn es gibt 10 Arbeitsplätze in diesem sogenannten Videokeller. Jetzt kann man sagen, okay, das sind maximal 5 gleichzeitig, also an einem Samstagnachmittag, dann können die jeweils einen Platz zwischendurch freilassen, aber da sitzen halt auch 4 Leute nebeneinander, die unmittelbaren und sehr engen Kontakt haben, die sehr eng zusammensitzen, also der Videoassistent selbst, sein Assistent und noch 2 Operatoren, und es ist völlig klar, dass man da natürlich auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen dafür sorgen muss. Die Schiedsrichter werden wahrscheinlich in kürzeren Abständen getestet werden. Dazu gehören dann auch diejenigen sicherlich, die da in Köln tätig sind. Das sind ja Bundesliga-Schiedsrichter, zumindest die meisten Videoassistenten. Aber man muss ja auch an die Operatoren denken. Die müssen sich auch schützen und müssen vor anderen geschützt werden. Also das macht die Sache sicherlich nicht leichter, das ist klar.
Wäre eigentlich Mundschutz tragen für den Schiedsrichter auf dem Platz auch eine Lösung?
Das wäre für den Schiedsrichter auf dem Platz ganz sicherlich keine Lösung, denn da atmet man deutlich schlechter. Das ist auch vollkommen klar. So kann das nicht gehen. Deswegen gehen die Überlegungen, wenn ich das richtig verstanden habe und wenn ich richtig informiert bin, auch eher in die Richtung, häufiger zu testen, um eben ausschließen zu können, dass da eine Ansteckungsgefahr von den Sportlern ausgeht. Und das würde die Schiedsrichter sicherlich auch betreffen. Also, dass die mit Mundschutz auflaufen, das halte ich für unvorstellbar.
Aber insgesamt, dieses ganze Maßnahmenpaket betrachtet, würden Sie sagen, das ist schon umsetzbar?
Na, in der Theorie ist es bestimmt umsetzbar, wobei, wenn man sich in Erinnerung ruft, was Dennis Aitekin gesagt hat, als er das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln gepfiffen hat, also das erste Geisterspiel, das jemals in der Geschichte der ersten Fußball-Bundesliga stattgefunden hat, und auch gesagt hat, das ist schon eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Nummer, eine völlig andere Atmosphäre, nichts, was man sich als Schiedsrichter wünscht, dann weiß man auch, dass das die Aufgabe nicht unbedingt leichter macht für alle Beteiligten. Auf der anderen Seite wird es sicherlich auch Sportler geben, die sagen, Hauptsache wir können unserem Sport wieder nachgehen. Was das Ganze moralisch bedeutet, hat Ronald Reng, glaube ich, gerade auch schon ziemlich gut formuliert, das muss ich nicht mehr tun, dass die Schiedsrichter sagen, wir werden dem Job nachgehen, das ist sicherlich der Fall, wobei nach allem, was ich weiß, ihnen auch freigestellt ist, zu sagen, wir fühlen uns damit nicht wohl, wir möchten das Ganze nicht, uns ist die Gefahr möglicherweise zu groß, also da muss man sicherlich auch abwarten, welche Eigendynamik das möglicherweise entwickeln wird, nicht nur auf Seiten der Mannschaften, sondern ganz sicherlich auch auf Seiten der Unparteiischen.
Sagt Alex Feuerherr, Schiedsrichterausbilder, bekannt durch den Podcast Colinas Erben. Danke für das Gespräch. Kurzarbeit, Existenzangst, Zukunftssorgen. Viele von uns sind betroffen in diesen Zeiten. Die Auswirkungen des Coronavirus sind spürbar, aber noch gar nicht richtig abschätzbar. Auch im Sport beschäftigen diese Fragen, ein Beispiel, Trainer und Trainerinnen. Vor allem freiberufliche Übungsleiter haben aktuell keine Einnahmen und auch im Leistungssport sind viele verunsichert. Nach der Verschiebung der Olympischen Spiele um ein Jahr geht es um ihre Anstellungsverträge bei den Verbänden. Mehr dazu von Andrea Schildke.
Verträge von Bundestrainerinnen und Trainern sind oft an einen Olympiazyklus geknüpft. Es geht um Kontrakte über 4 Jahre. Nach den Olympischen Spielen laufen sie aus. Aktuell also am 31.12.2020, denn dann wären die Spiele von Tokio eigentlich Geschichte.
Für die Trainer persönlich bedeutet es natürlich, dass sie nicht wissen, wie geht es vertraglich mit ihnen weiter, wenn sie befristete Verträge haben.
Das sei bei vielen der Fall, sagt Holger Hasse, Präsident des Berufsverbandes der Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport. In dieser Interessenvertretung ist auch Christina Adams aktiv. Auch ihr Vertrag mit dem Deutschen Leichtathletikverband als Bundestrainerin im Stabhochsprung ist befristet.
Ich hoffe jetzt ganz einfach, dass auch der kommende Vertrag dann wirklich um 4 Jahre bis 2024 verlängert wird und nicht erstmal bis 31.12.2021, weil dann erst die Olympischen Spiele vorbei sind. Das würde natürlich wieder viel mehr Unruhe einfach reinbringen.
Auch in der aktuellen Lage entscheide jeder Fachverband individuell über den Vertrag für seine angestellten Bundestrainerinnen und Trainer, erläutert Dirk Schimmelfennig, Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund.
Da waren sicherlich Verbände, die bis Tokio 2020 geplant haben und dann mit einer anderen Aufstellung die nächsten Olympischen Spiele angehen wollen. Andere haben darüber hinaus geplant und das muss man sich eben dann im differenzierten Fall anschauen und dann schauen, zu welcher Entscheidung man kommt.
Die Entscheidung im Reiten etwa lautete, Vertragsverlängerung für Bundestrainerinnen und Trainer bis 2021, also um ein Jahr. Daran wird für Holger Hasse vom Berufsverband das generelle Problem der Mitglieder deutlich, die er vertritt. Kettenverträge.
Auch wenn die meisten natürlich eigentlich mittlerweile wissen, wenn der Vertrag mehrfach verlängert wurde, er de facto unbefristet ist. Aber trotzdem gibt es natürlich ein ungutes Gefühl, wenn man weiß, es steht eigentlich eine Befristung drin und man muss formal nach Ende des Olympiazyklus wieder zum Arbeitsamt laufen.
In der aktuellen Krise sind die Jobs der Bundestrainerinnen und Trainer sicher. Kurzarbeit ist hier kein Thema, im Gegensatz zu Angestellten oder Selbstständigen in Vereinen. Dirk Schimmelpfennig bestätigt eine Entscheidung des Bundesinnenministeriums, das das Leistungssportpersonal finanziert.
Dass der Bund das Leistungssportpersonal aus Bundesmitteln vollständig und unverändert fördern wird, das ist ja schon mal für die Beteiligten eine sehr wichtige Aussage in Zeiten dieser Corona-Krise.
Wie es danach weitergehe, entscheide sich im Laufe des Jahres. Bundestrainerinnen wie Christine Adams bauen jetzt erstmal Überstunden ab. Die häufen sich normalerweise durch Trainingslager, lange Wettkampfreisen und Arbeit an Wochenenden bei ihr und allen Kollegen.
Viele sind im Homeoffice und versuchen aber trotzdem natürlich mit ihren Athleten im Rahmen der Regelungen, die es in Deutschland gibt, zu trainieren und arbeiten zusätzlich auch strukturell. In unserem Verband und in unseren Disziplinen.
Überstunden, Kettenverträge, zu wenig Geld für zu viel Arbeit. Das sind die Hauptpunkte, die aus Sicht der Trainerinnen und Trainer im Leistungssport in Deutschland generell seit Jahren im Argen liegen. Dabei sollte am Stellenwert der Berufsgruppe im Sportsystem kein Zweifel bestehen, sagen Sportler wie Jonathan Koch. Der ehemalige Ruderer sitzt für die Athleten im DOSB-Präsidium.
Trainer haben einfach eine Schlüsselfunktion. Sie sind der Partner vom Sportler. Gleichzeitig zum Verband, zu einem Arbeitgeber, vielleicht zu einem Verein, haben gleichzeitig eine pädagogische, sportfachliche Verantwortung und meines Erachtens eine sehr, sehr schwierige Rolle, die auch ganz oft nicht so gewertschätzt wird, wie sie zu wertschätzen ist.
So Koch auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes Anfang Dezember in Frankfurt. Dort verabschiedeten die Delegierten ein Konzept für bessere Arbeitsbedingungen für Trainer und damit auch für mehr Wertschätzung. Im Januar sollte das in den Sommersportarten bereits greifen. Für Holger Hasse vom Berufsverband gibt es in diesen Zeiten aber Wichtigeres als den Sport und die Trainer.
Trotzdem, man arbeitet natürlich in solchen Prozessen mehrere Jahre lang. Und natürlich wird auch auf verschiedenen Ebenen weitergearbeitet. Und das ist ja auch ein Stück weit gut so und Normalität, dass jetzt nicht alles stillsteht, sondern dass man trotzdem versucht, Dinge zu optimieren und zu verbessern.
Dirk Schimmelpfennig vom Deutschen Olympischen Sportbund betont gegenüber dem Deutschlandfunk, auch in diesen Zeiten am beschlossenen Konzept festhalten zu wollen.
Das ist auch eine Grundlage für Gespräche, die wir mit dem Bundesinnenministerium in der Angelegenheit führen und schauen eben auch, was von diesem Konzept eben in Kürze umsetzbar ist.
Das wiederum sei abhängig von den Rahmenbedingungen, also vom Geld, das das Bundesinnenministerium in Zukunft für den Leistungssport ausgibt. Zuletzt hatten sich die Zahlungen aus dem Hause Seehofer deutlich erhöht. Dass das so weitergehen kann, sieht Stabhochsprung-Bundestrainerin Christine Adams angesichts der aktuellen Situation eher nicht. Sport habe derzeit nicht die oberste Priorität und das finde sie richtig.
Nichtsdestotrotz ist es für viele in Deutschland auch ein Lebensinhalt, der nicht unerheblich ist. Ja, und ich freue mich auch, wenn natürlich die Politik sich mit dem Thema und nicht nur Fußball auch in Krisenzeiten beschäftigt, weil auch Sport muss irgendwann wieder Fahrt aufnehmen und da muss es irgendwie weitergehen.
Verunsicherung und Unruhe auf der Trainerbank, ein Beitrag von Andrea Schüttke. Der Abend im Deutschlandfunk und wir kommen zum Radsport. Genau ein Jahr ist es her, dass Nils Pullit den bisher größten Erfolg seiner Karriere feiern konnte. Rang 2 bei Paris-Roubaix, einem der Monumente des Radsports. Moritz Kasserlet blickt zurück.
Nils Pullit war vor einem Jahr ganz nah dran, sich im Radsport unsterblich zu machen.
300 Meter noch, was für ein Moment für den deutschen Radsport auch.
Nach fast genau 6 Stunden durch die sogenannte Hölle des Nordens, über altes Kopfsteinpflaster und staubige Wege, war der Kölner zum Showdown auf die alte, unüberdachte Betonbahn von Roubaix gebogen.
Gilbert von vorn, Nils Pullit ist geschlagen, wird Zweiter, aber großartiger Zweiter.
Ja, natürlich Gänsehaut. Ich habe mir das Rennen auch selber nochmal angeguckt und ja, habe dann auch wirklich auf der Couch Gänsehaut bekommen, wo ich gesehen habe, wie ich da losgefahren bin am drittletzten Pflasterstück.
Diese Woche wäre für Klassikerspezialist Pullit eigentlich die wichtigste des Jahres. Dass die Tour de France wie geplant Ende Juni startet, ist unwahrscheinlich. Der Veranstalter will bis zum 15. Mai entscheiden, wann das wichtigste Radrennen der Welt stattfinden soll. Eine Komplettabsage wäre für den Radsport eine Katastrophe. Die Not vieler Radsportteams ist groß. Manche sind in ihrer Existenz bedroht. Einige haben Mitarbeiter schon in Kurzarbeit geschickt.
Und darüber konnte ich mit Nils Pullit persönlich sprechen. Ich habe ihn vor der Sendung erreicht und mit ihm gesprochen über sein Training in diesen Zeiten und natürlich über die Tour de France, die bisher weder abgesagt noch verlegt ist. Meine Frage an ihn: Haben Sie noch Hoffnung, dass die Tour stattfinden kann?
Ja, das ist natürlich schon, ja, ich denke mal, das A und O, oder was heißt auch die Hoffnung natürlich, dass die Tour dieses Jahr noch stattfindet. ich denke nicht, dass sie zum geplanten Zeitpunkt stattfindet, aber ich denke, dass die Tour vielleicht ein bisschen weiter Ende des Jahres geschoben wird, wie jetzt auch schon die ein oder anderen Medien berichtet haben, vielleicht Ende Juli, Anfang August, dass die Tour dort gestartet wird.
Das heißt, alle anderen Rennen müssen sich sowieso diesem wichtigsten Rennen des Jahres unterordnen und die Tour kann sich quasi ihren Termin aussuchen.
Ja, mehr oder weniger schon. Ich denke, für alle Radsportteams wäre es sehr, sehr wichtig, wenn die Tour stattfinden würde, auch gerade für die Sponsoren. Und ja, dort hat die Tour natürlich auch so einen gewissen Vorrang dann gegenüber den anderen Veranstaltungen.
Es gibt natürlich aber auch eine ganze Menge, die sagen, dass in diesem Jahr auch die wirtschaftlichen Gründe und das Prestige eines Rennens gar nicht so wichtig sind, wenn man von so einer Pandemie betroffen ist. Viele sagen ja auch, das Rennen kann man eigentlich gar nicht starten und man müsste es wie alle anderen Ereignisse dieses Jahr auch absagen.
Ja gut, ich denke, mit der Pandemie müssen wir jetzt halt leben und mit dem Coronavirus. Aber ich denke, man kann halt nicht da alles jetzt deswegen absagen und man sich zu Hause einsperren. Klar ist das hart, was zurzeit auf der Welt passiert, allein auch wegen den Todesopfern. Aber trotzdem muss das Leben irgendwie weitergehen, muss der Sport weitergehen, muss es in der Wirtschaft weitergehen. Und also von mir aus könnten wir auch wieder im Wirkstand Mitte des Jahres dann auch wieder Radrennen fahren.
Was heißt das denn gerade für Sie persönlich? Wie können Sie denn gerade Ihre Form halten und trainieren?
Ja gut, mein Aufbau bleibt genauso. Eigentlich wären jetzt die Frühjahrsklassiker gewesen oder heute auch genau Paris-Roubaix. Trotzdem bin ich natürlich jetzt weiter hart am Trainieren und mache jetzt übernächste Woche eine kleine Pause, so wie es auch eigentlich geplant wäre und bereite mich dann auf die zweite Saisonhälfte vor, wo ich natürlich hoffe, dass diese auch dann stattfindet mit der Tour de France und dass dann auch vielleicht der eine oder andere Frühjahrsklassiker wie Paris-Roubaix oder Flandern-Rundfahrt noch am Ende des Jahres nachgeholt wird.
Aber Sie trainieren alleine und fahren alleine für sich oder wie können Sie das organisieren zurzeit?
Ja, die meiste Zeit fahre ich alleine. Das eine oder andere Mal dann halt mit einem Trainingspartner zusammen. Wir haben ja die Vorschrift, dass wir mit maximal zwei Leuten nur unterwegs sein dürfen. Deswegen trainiere ich, wenn dann überhaupt, mal mit Juri Hollmann zusammen.
Das heißt, ich verstehe Sie schon richtig, Sie halten sich fit, auch für den Fall, dass die Saison bald wieder losgehen könnte. Man könnte ja auch sagen, man könnte einfach jetzt einen Schnitt ziehen und sagen, wir sagen es besser ab, dann können sich alle, die jetzt trainieren, vielleicht viel besser auf die nächsten Ereignisse im nächsten Jahr dann vorbereiten und müssten sich jetzt nicht in so einer Wartestellung bereithalten.
Ja, ich denke, wenn wir gar kein Radrennen mehr dies erfahren, dann wird es ziemlich schwer für die ganzen Teams. Und deswegen hoffen wir natürlich jetzt, dass Mitte Mai soll die Entscheidung kommen von der RSO, wann die Tour de France stattfindet oder ob sie stattfindet. Und bis dahin müssen wir uns fit halten und ich gehe auch fest davon aus, dass wir dieses Jahr noch Radrennen fahren werden.
Eins der Optionen, die diskutiert werden, ist ja, dass man vielleicht sagt, wir richten diese Tour de France ohne Zuschauer aus. Ist für den Beobachter von hier schwer vorstellbar. Könnten Sie sich das vorstellen?
Ja, ich denke, das wäre trotzdem noch besser als gar keine Tour de France. Klar ist es ohne Zuschauer schwer zu organisieren, weil ja der eine oder andere Zuschauer trotzdem wahrscheinlich am Streckenrand stehen würde. Aber trotzdem allein dann eine Tour de France im Fernsehen zu haben, wäre natürlich für viele Sponsoren und auch für viele Teams enorm wichtig, halt auch für die Existenz dann der Team für die nächsten Jahre und für die Sponsoring-Sachen halt der Firmen auch, dass das weiterläuft in den nächsten Jahren.
Sie sind ja zu einem neuen Team gewechselt, fahren für die Israel Cycling Academy. Was bedeutet das für Ihr Team gerade?
Ja, da muss ich mich glücklich schätzen. Unser Teameigner Silvan Adams, der steht voll hinter uns. Also er sagt, irgendwann geht das Leben weiter oder das Leben geht weiter und irgendwann fahren wir auch wieder Radrennen und er steht voll hinter uns und das ist natürlich schön zu wissen, dass er halt jetzt irgendwie keine Gehaltskürzungen oder sowas bei uns vorsieht.
Was haben Sie denn aus dieser Zeit gelernt oder was lernen Sie gerade aus dieser Zeit?
Mitgenommen habe ich natürlich, dass ich jetzt viel Zeit mit der Familie verbringen konnte, ungeplant, was natürlich sehr, sehr schön ist. Aber sonst aus der Zeit, dass das Leben irgendwo eine Lücke reißen kann. Ich meine, wie schnell das ging, keiner hätte das gedacht, obwohl wir noch Paris-Nizza gefahren sind. Dann haben wir gesagt, ja gut, die Frühjahrsklassiker, bis die abgesagt werden, das dauert. Da muss schon arg was passieren. Ja, und dass dann das doch so schnell ging, dass auf einmal alles stillsteht, jetzt die ganze Welt quasi stillsteht, die ganze Wirtschaft ist natürlich, sieht man, wie schnell es gehen kann.
Und wenn dann noch die Tour de France ausfällt, dann gibt es sportlich auch noch eine Lücke für Sie, die 2020 wahrscheinlich kaum zu schließen ist.
Ja, das auf jeden Fall. Also Das hoffen wir natürlich nicht, dass sie ausfällt. Wie die ASO schon gesagt hat, nur die letzten beiden Weltkriege konnten die Tour nicht starten lassen. Und ich denke, die ASO wird alles dran setzen, dass die Tour de France dieses Jahr noch stattfinden.
Meint Radprofi Nils Polit. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie online nachhörbar. deutschlandfunk.de/sport. Wie sehr werden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise den Sport treffen? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Braucht es zum Beispiel staatliche Hilfen? Gestern dazu schon hier bei uns im Deutschlandfunk Frank Steffel im Interview, Mitglied im Bundestag Sportausschuss, der vor allem bei kleineren und mittleren Vereinen Hilfen des Bundes als nötig ansieht. Grundsätzlich zurückhaltend bei diesem Thema ist der Ökonom Professor Frank Daumann von der Uni Jena. Gerade mit Blick auf den Profisport, sagt er.
Also ich sehe das wirklich sehr verhalten. Ich glaube, dass der Profifußball ohne Probleme diese Krise überstehen kann, also ohne staatliche Hilfe. Wenn man sich ein bisschen so die Anzeigen anschaut, also die entsprechenden Meldungen, dann hat der Kicker zum Beispiel verlautbaren lassen, dass ungefähr 13 Profiklubs von der Insolvenz bedroht sind. Und auf der anderen Seite hat natürlich jetzt hier so ein Hilfsfonds, also der durch Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig aufgelegt worden ist, der hat schon hier, sagen wir mal, so eine gewisse Möglichkeit, um eben gerade diese Insolvenzen zu beseitigen.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch Marina Schweizer mit dem Ökonomen Frank Daumann. Heute Abend zu hören ab 23.30 Uhr. Dazu passt auch folgendes Beispiel aus dem Handball. Richtige Entscheidungen zu treffen fällt in diesen Zeiten oft schwer. Die Erfahrung machen gerade auch die Funktionäre im Handball. Noch ist nicht klar, ob die Saison in der ersten und zweiten Liga beendet wird. Klar ist aber, dass die HSG Krefeld als Absteiger bereits feststeht, denn beim Einreichen der Unterlagen für die Lizenz wurde die Frist versäumt. Der Verein sieht sich dennoch als Opfer. Sascha Staat berichtet.
Am 8. Spieltag keimte so etwas wie Hoffnung auf bei der HSG Krefeld. Der erste Sieg der Vereinsgeschichte in der zweiten Handball-Bundesliga wurde eingefahren. Er brachte die Hoffnung mit sich, sportlich vielleicht doch konkurrenzfähig zu sein und irgendwie den Klassenerhalt zu realisieren. Doch weitere Punkte folgten nicht. Die Krefelder waren ihren Gegnern meist deutlich unterlegen. Deshalb entschieden sich die HSG-Verantwortlichen zunächst völlig bewusst dagegen, die Unterlagen für eine Zweitliga-Lizenzierung für die kommende Saison einzureichen. Geschäftsführer André Schicks liefert die Erklärung.
Ja, aus sportlicher Sicht war das so, dass wir mit Sicherheit keinerlei Chance mehr hatten, die Klasse zu halten. Und aus diesem Grunde hat man natürlich dann sich auch entschlossen, die Lizenzierung nicht einzureichen.
Der Ausbruch der Corona-Pandemie änderte allerdings die Situation innerhalb weniger Wochen komplett. Momentan pausiert die Liga. Inzwischen wird ein Abbruch der Spielzeit von Woche zu Woche wahrscheinlicher. Absteiger soll es dann nicht geben. Das ließ zumindest die Handball-Bundesliga verlauten. Die einzige Ausnahme stellt aber ausgerechnet die HSG Krefeld dar. Zwar reichte der Verein die Lizenzunterlagen nach, versäumte aber wohlwissend die Frist. Für Rolf Nottmeier, den Vorsitzenden der Lizenzierungskommission der Liga, gibt es daher keinerlei Zweifel, was die Entscheidung betrifft.
Das ist eine klare Angelegenheit gewesen. Wir haben in den Lizenzierungsrichtlinien ausdrücklich festgelegt, dass alle Anträge und auch die wesentlichen Unterlagen für den Antrag auf Spielberechtigung für die Folgesaison bis zum 1.3. eines Jahres eingereicht werden müssen.
Die Krefelder fühlen sich ungerecht behandelt. Eine unvollständige Saison stelle eine neue Lage dar und man vermisse bei der Entscheidung das nötige Feingefühl, hieß es in einer Pressemeldung der HSG. Zwar kann Rolf Nottmeier den Ärger nachvollziehen, aber er verweist auf die Richtlinien.
Wir haben ausdrücklich festgelegt, dass der 1.3. eine Ausschlussfrist ist. Wenn diese nicht eingehalten wird, dürfen wir keine positive Lizenzentscheidung treffen. Wir dürfen gar nicht in die Prüfung einsteigen.
Dieser Punkt verärgert André Schicks und die HSG Krefeld. Die Liga hatte in einer Pressemitteilung noch auf die praktizierte Kulanz in Zeiten von Corona verwiesen. In Krefeld empfindet man das Agieren als unangemessen und fühlt sich ausgegrenzt. Schicks führt ein Telefonat an, das er im Vorfeld mit der Handball-Bundesliga geführt habe.
Da war auch gar nicht die Rede davon, dass sich die Unterlagen erst gar nicht angeschaut werden, sondern wir sollen sie dann einreichen. Das habe ich ja dann auch vollumfänglich getan. Und den weiteren Fortgang wird man dann eben sehen. So war man auch verblieben, das alles auch in einem vernünftigen Ton.
Der Verein bleibt nun auf den Kosten für das Erstellen der Unterlagen sitzen. Die belaufen sich auf einen fünfstelligen Betrag, für einen Neuling in der zweiten Liga nicht unerheblich. Auf die Frage, ob man in Anbetracht der Lage nicht ein Auge hätte zudrücken können, antwortet Rolf Nottmeier eindeutig.
Dann hätten wir gegen unsere eigenen Regeln verstoßen, die die HSG Krefeld mit akzeptiert hat. Und das hätten wir zulasten eines anderen Vereins gemacht. Wäre das in Ordnung gewesen?
Die Fakten sprechen nicht für die HSG Krefeld. So sieht es der auf den Handball spezialisierte Fachanwalt Helge Olaf Keding, der seit vielen Jahren sowohl Vereine als auch Verbände und Spieler in Rechtsfragen vertritt. Er rät den Krefeldern zu einem anderen Weg.
Ich bin immer ein großer Freund davon, zu kommunizieren und zu reden. Es kann sich ja theoretisch die Konstellation auftun, dass sich in der zweiten Liga eine ungerade Anzahl von Mannschaften auftun könnte. Und dann könnte man darüber nachdenken, ob man eventuell als 20. Mannschaft Krefelder dazu nähme.
Dies wäre allerdings keine juristische, sondern eine politische Entscheidung und würde auf ein Entgegenkommen der Handball-Bundesliga beruhen. Das müsse allerdings im Sinne aller sein, betont Keding. Es ist der letztmögliche Ausweg für die HSG Krefeld, um den sportlich sicheren Abstieg doch noch irgendwie zu vermeiden. Die Chancen darauf scheinen allerdings verspielt, auch abseits des Feldes.
Sascha Staat über den Ärger bei der HSG Krefeld um die Lizenz und den Abstieg aus der zweiten Liga. Auch wenn natürlich die Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen auf sich zieht, schauen wir jetzt auf einen Konflikt, der in Europa wenig Beachtung findet. Der seit Jahren andauernde Bürgerkrieg im Jemen. Auf der einen Seite die von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz, auf der anderen Seite die schiitischen Husi-Rebellen. Rund 100.000 Menschen wurden bislang getötet, 3 Millionen sind geflohen. Epidemien, Unterernährung, zerstörte Infrastruktur. Der Jemen durchleidet eine der größten humanitären Krisen der jüngeren Geschichte. Es gibt wenig, woran sich die Jemeniten aufrichten können. Eine Ausnahme ist der Fußball, wie Ronny Blaschke berichtet.
Im November 2019 findet in Katar der Golf Cup statt, ein Turnier von Nationalteams der arabischen Halbinsel. In Doha mit dabei ist die Auswahl des Jemen, die nur von wenigen Sportjournalisten des Landes begleitet wird. Einer von ihnen, Yahya Al-Halali, hat dafür wochenlang auf sein Visum gewartet. Auf seiner Reise nach Katar ist er zunächst mit dem Auto 22 Stunden nach Sana'a gefahren, in die jemenitische Hauptstadt mit einem der letzten funktionierenden Flughäfen. Dann ging es über Beirut und Amman nach Doha. Fast 2 Tage hat es gedauert, erzählt Yahya Al-Halali.
Ich hätte noch größere Strapazen auf mich genommen. Bei uns zu Hause ist an einen ungefährlichen Alltag nicht mehr zu denken. Doch der Fußball gibt den Menschen Hoffnung. Das haben wir Anfang 2019 erlebt, als Jemen zum ersten Mal an der Asienmeisterschaft teilnahm. Für die Leute war das wie ein Wunder.
Bei dem Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten blieb Jemen ohne Tor und Punkt. Doch allein die Qualifikation war eine Sensation. Denn die Fußballliga im Land pausiert seit mehr als 5 Jahren. Viele Stadien sind zerstört, Clubzentralen geplündert. Die meisten Nationalspieler trainieren selten und müssen dazu verdienen. Als Beamte, Taxifahrer oder Kassierer im Supermarkt. Nur wenige haben die Chance, im Ausland zu spielen, in Katar, Oman oder Malaysia. Auch die Pflichtheimspiele des jemenitischen Nationalteams müssen aufgrund des Bürgerkriegs im Ausland stattfinden, etwa in Katar und Bahrain. Das ist kompliziert, berichtet ihr Trainer Sami Hassan Al-Nash.
Ich glaube, dass keine andere Nationalmannschaft solche Schwierigkeiten hat wie wir. Unsere Spieler können nur selten gemeinsam trainieren. Manche von ihnen bestreiten viele Monate kein einziges Spiel. Die Reise ins Ausland kostet viel Kraft. Aber wir wollen unsere Landsleute nicht enttäuschen. Wir wollen sie würdig repräsentieren.
Während der Bombardierungen konnten Nationalspieler nicht von den heimischen Flughäfen ins Ausland aufbrechen. Einige Male haben sie dann in stundenlangen Bootsfahrten den Golf von Aden überquert, ins ostafrikanische Djibouti, um vom dortigen Flughafen zu starten. Notgedrungen haben viele Spieler ihre Laufbahn beendet, einige schlossen sich der Armee an, andere den Houthi-Rebellen, berichtet der Sportreporter Yahya Al-Halali.
Viele Fußballer sind in Gefechten getötet worden. Andere wurden bei falschen Sicherheitskontrollen entführt und erst für Lösegeld wieder freigelassen. Es gibt auch Sportler und Sportreporter, die auf der Flucht nach Europa auf dem Meer ertrunken sind.
Every man who can afford a rifle carries it as a prized possession. And it's the support of these men that Salal needs.
Die jüngere Geschichte des Jemen ist geprägt von Konflikten. Ab den 1960er Jahren war das Land geteilt in einen nationalistisch regierten Norden und in einen sozialistischen Süden. Beide Staaten nutzten den Sport für ihre Propaganda, etwa durch Gesänge und Banner in Stadien. 1990 dann die Vereinigung zur Republik Jemen. Die neue Regierung bemühte sich um eine Symbolik der Harmonie, auch im Fußball, so der Anthropologe Thomas Stevenson und der Soziologe Karim Abdul Alauk in einem Aufsatz für das Middle East Institute.
Das Sportministerium gründete neue Mannschaften, damit beide Seiten in der Liga gleichermaßen vertreten waren. Die neue Nationalität wurde auch bei der Auswahl der Nationalmannschaft deutlich. Beide ehemalige Staaten waren mit jeweils 16 Spielern vertreten.
Schon bald folgten wieder Bürgerkrieg, Terroranschläge und Spannungen zwischen den Volksgruppen, etwa zwischen Sunniten und Schiiten. Die Regierung des Jemen wollte zumindest das Fußballnationalteam am Leben halten, als Symbol der Standhaftigkeit. Als Vorbild dienten andere Konfliktregionen im Mittleren Osten. Der Irak gewann 2007 die Asienmeisterschaft. Afghanistan 2013 die Südasienmeisterschaft und Syrien verpasste die WM 2018 nur knapp. Der Sportwissenschaftler Mahfoud Amara von der Qatar University in Doha erforscht den Fußball in der arabischen Welt.
Das Nationalteam sorgt in Jemen für Momente der nationalen Einheit. Doch wir wissen aus der Vergangenheit, aus dem Irak oder Libyen, dass Regierungen den Fußball gern als persönliches Spielzeug betrachten. Die Spieler sind in einem Dilemma. Sie wollen den Menschen Mut machen, aber mit ihren eigenen kritischen Ansichten müssen sie sich zurückhalten, sonst riskieren sie ihren Job und bringen vielleicht ihre Familie in Gefahr. Das ist eine Belastung.
Auf dem Global Innovation Index, eine Rangliste für Innovationsfähigkeit, liegt Jemen von 129 bewerteten Staaten auf dem letzten Platz. Der Wiederaufbau der Sportinfrastruktur wird Jahre dauern. In einigen Städten gibt es zumindest lokale Turniere, aber die Nationalmannschaft wird auf absehbare Zeit keine Heimspiele bestreiten. Trotzdem könnte sie sich für die Asienmeisterschaft 2023 qualifizieren. Das würde viele Jemeniten begeistern, die sich sonst feindlich gegenüberstehen.
Ronny Blaschke über die Rolle des Fußballs im Jemen-Konflikt. Das höchste Fest der Christenheit, Ostern, eine Gelegenheit für uns zu fragen, was tut der Sport für die Seele gerade in diesen Zeiten? Darüber konnte ich mit Elisabeth Keilmann sprechen. Sie ist katholische Olympiaseelsorgerin und Beirätin des katholischen Sportverbands DJK. Ich habe sie gefragt, ob der Sport auch Seelsorger sein kann.
Davon bin ich felsenfest überzeugt. Ich kann für mich und auch für meine Mitmenschen was tun, dass ich mich nicht nur fit halte, körperlich, sondern auch geistig. Ich sehe da eine ganz, ganz enge Verbindung, weil ich glaube, es geht um Körper, Geist und Seele. Das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen. Und Sport und Glaube gehören für mich da zusammen. Und Bewegung ist sowohl für den Körper halt auch für die Seele wichtig. Und das hat auch schon eine Kirchenlehrerin im 16. Jahrhundert genannt, die Teresa von Avila: Tue deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Also Bewegung und Besinnung nach Hause bringen, denn beides hilft, körperliche und geistliche Impulse.
Jetzt haben Sie gesagt, damit kann man für sich, aber auch für die anderen etwas Gutes tun. Also, dass man für sich etwas Gutes tut, das leuchtet mir ein, dass man sich bewegt und eben etwas für Körper und Seele tut. Aber wie kann ich denn dann für die anderen auch etwas Gutes tun, damit, dass ich selber Sport treibe?
Also ich habe da jetzt so gedacht an Impulse, die zum Beispiel Sportverbände, Sportvereine geben. Da gibt es ja im Breitensport ganz unterschiedliche Angebote. Ich spreche jetzt nochmal für die DJK Wiking Köln zum Beispiel. Die hat eine App oder bereitet Videos vor für jeden Tag. Also das meine ich so, für andere dann auch was Gutes zu tun, wie man halt gut durch die Corona-Zeiten durchkommt. Oder der DJK, Diözesanverband Augsburg, bleibt fit daheim. Der gibt Bewegungsimpulse für fit im Büro oder ein Online-Workout. Oder auch der DJK, Diözesanverband Essen, hat Inselexerzitien, die normalerweise jetzt auf Norderney stattgefunden hätten, sozusagen nach Hause geholt mit Gedankenimpulsen und sportlichen Übungen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht das zusammen, Sport und ein geistlicher Gedanke?
Ich möchte ganz gerne nochmal das Beispiel von den DJK Wiking Köln aufgreifen. Jeder Tag steht dort unter einem Motto. Zum Beispiel war jetzt am Samstag Qigong, tief durchatmen. Und sie beschreiben das so, dass man gerade in Corona-Zeiten, wo uns viele Gedanken machen um die Gesundheit, um die Gesundheit der Familie, sich jetzt einen Moment mal Zeit zu nehmen und daher bewusst zur Ruhe kommen, den Kopf frei zu machen, aktiv durchzuatmen und ja dabei vielleicht auch Ängste förmlich auszuatmen.
Jetzt sprechen wir am Ostersonntag miteinander, Frau Kallmann. Ostern ist ja das höchste Fest im Jahr für die Christen. Jetzt läuft das auch in diesem Jahr in der Kirche und mit der Osterfeier ganz anders. Hilft Ihnen dabei auch der Sport, ein bisschen besser durch diese Tage zu kommen?
Ja, das kann ich nur bejahen. Also das unterstützt mich auf jeden Fall, weil ich merke einfach, was ich am Anfang schon sagte, Körper, Geist und Seele gehören einfach zusammen. Wenn es meinem Körper gut geht, geht es meiner Seele auch gut. Und heute halt das wichtigste Fest, das höchste Fest der Christen und dass wir so ganz anders feiern als sonst. Die Gottesdienste in den Kar- und Ostertagen vermisse ich auch sehr, aber trotzdem die Osterbotschaft bleibt, Christus ist auferstanden und ja, er ist unsere Hoffnung, er macht unser Leben hell und schenkt uns auch neue Perspektiven.
Inzwischen wird ja schon eine ganze Menge diskutiert auch darüber, wie lange das noch geht, wie lange man das als Gesellschaft auch aushalten kann, diese Einschränkung gerade im sozialen Leben. Was ist Ihre Perspektive, was ist Ihre Einschätzung, gerade auch was den Sport angeht? Wie lange kann man das jetzt noch aushalten, diese Zeit der sozialen Distanz?
Das wird sehr schwierig, das ist eine große Herausforderung, das ist sehr anspruchsvoll. Also zeitlich möchte ich mich da auch nicht festlegen. Es ist ja auch noch nicht klar, wie geht's mit dem Fußball weiter, wie geht's mit den Wettbewerben weiter, wie geht's mit dem Breitensport weiter. Ja, das braucht einen langen Atem. Aber ich habe eine große Zuversicht, dass es dann auch wieder weitergeht.
Es könnte sich ja in zwei Richtungen entwickeln, mal fürs persönliche sportliche Leben gedacht. Entweder man macht jetzt mehr Sport in Zukunft, weil man in dieser Zeit, wo man eher zu Hause ist, darauf angewiesen ist, sich zu bewegen. Oder es könnte ja auch weniger Sport sein, weil man am Ende sagt, das Vereinsleben, das nicht in ein Fitnessstudio geht, das vermisse ich gar nicht so sehr. Was glauben Sie?
Ich glaube schon, dass wir jetzt darin einfach auch die Chance liegt, nochmal bewusst auf das Leben zu schauen. Also mit meinem Sport, den ich jetzt so in meinem kleinen Raum machen kann, um mich zu bewegen, da sehe ich da schon nochmal eine große Chance. Aber ich glaube, so gerade was das Vereinsleben angeht, da spreche ich jetzt auch nochmal für die DJK-Vereine, die Gemeinschaft wird an der Stelle schon sehr vermisst und ich glaube, da viele DJKlerinnen und DJKler freuen sich auch wieder auf das gemeinschaftliche Sporttreiben.
Auch Ihre Jahresplanung hat sich ja deutlich verändert. Als Olympiaseelsorgerin wären Sie ja auch ganz sicher in Tokio dabei gewesen. Das ist jetzt um ein Jahr verschoben. Sind Sie in gewissem Sinne froh, dass das abgesagt wurde?
Also ich wäre jetzt bei den Olympischen Spielen, aber auch bei den Paralympics in Tokio dabei gewesen. Ich freue mich, im nächsten Jahr dabei zu sein und ich denke, das war in dieser Situation die einzig richtige Entscheidung, die Olympischen Spiele zu verschieben, denn es geht um den Menschen, es geht um die Gesundheit aller Menschen.
Sagt Olympiaseelsorgerin Elisabeth Kallmann im Deutschlandfunk. Stirling Moss, der vierfache WM-Zweite und dreifache Dritte, gilt als bester Fahrer der Formel 1, der nicht Weltmeister wurde. Heute ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Und mit dieser Meldung endet der Abend. Heute mit Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören.